Unter Esskultur können sich viele von Ihnen vermutlich etwas vorstellen. Auch bei dem Begriff Trinkkultur hat die eine oder der andere bestimmt eine Assoziation. Was aber ist eine Sexkultur? So heißt das neue Buch der Hamburger Philosophin und Historikerin Bettina Stangnet, unser Buch der Woche. Und Sie machen Ihrer philosophischen Profession schon alle Ehre, Frau Stangnet. Ich habe das Buch noch nicht mal aufgeschlagen und gerate schon ins Grübeln. Das dürfte Ihnen gefallen, nehme ich an.
Ja, das ist natürlich der Plan von jedem, der Philosophie betreibt, dass die Menschen das, was ihnen selbstverständlich erscheint, plötzlich vielleicht nicht mehr so selbstverständlich nehmen.
Das mit der Selbstverständlichkeit ist ein gutes Stichwort. Wir haben uns jahrhundertelang daran gewöhnt, Körper und Geist zu trennen, das Triebhafte vom Rationalen, den Sex vom Verstand. Und jetzt kommen Sie und stellen geistige Höhenflüge und Orgasmen quasi auf eine Ebene. Wie passen denn Sex und Kultur für Sie zusammen?
Sexkultur ist der Normalfall. Wir haben uns angewöhnt zu glauben, dass Sex etwas ist, was man Natur nennen kann und dass wir in einen Gegensatz setzen zu dem, was wir ansonsten so treiben als Menschen. Das ist aber schlicht falsch. Das ist ein Missbrauch von zwei Begriffen, mit denen wir uns normalerweise in der Welt ganz gut orientieren. Da können wir sehr schön unterscheiden, dies ist Natur, das ist so, wie es ist, und das hier ist Kultur, das ist das, womit die Menschen irgendetwas zu tun haben. Das funktioniert, wie gesagt, im Alltagsleben hervorragend. Nur wenn ich mich versuche, selber zu beschreiben, dann funktioniert das nicht, weil ich halt beides bin. Und diese Ordnungsbegriffe, mit denen wir uns in der Welt orientieren, kommen an eine Grenze in dem Moment, wo ich über mich als Mensch rede.
Und was sagt Ihnen unsere Kultur über unseren Sex? Oder umgekehrt, was verrät unser Sex über unsere Kultur?
Man muss unterscheiden. Also wenn man einfach ganz allgemein sagt, Kultur ist all das, wo der Mensch seinen Kopf mit im Spiel hat und sein Bewusstsein und seine Wünsche mit im Spiel hat. In diesem Moment ist eben grundsätzlich alles, was wir mit uns selber, also was ich mit meinem eigenen Körper mache, wie ich mich meinem Körper nähere, wie ich meinen Körper bewohne, das ist schon eine Kulturleistung. Und davon unterscheiden müssen wir dann die Kultur, in der wir kontingent leben, also die Tradition, in der jeder aufgewachsen ist, der kann man ja gar nicht entgehen. Und die kann uns etwas sagen über eben die Welt, in der wir aufgewachsen sind. Aber meine Sexkultur, also meine sich entwickelnde Sexualität in meinem Leben, da ist ein ganz großer Anteil auch von mir darin, der nicht notwendig vermittelt ist durch die Kultur, in der ich lebe.
Und wenn es zur individuellen Sexkultur kommt, dann schreiben Sie sinngemäß, dass wir gar nicht in der Lage sind, uns frei und selbstbestimmt über unseren eigenen Sex zu unterhalten. Wir wissen noch nicht mal, was Sex eigentlich sein soll. Woran machen Sie denn das fest?
Gerade deshalb, weil wir eben uns angewöhnt haben zu sagen, Sex ist immer Natur. Das ist sowas Triebhaftes, das in uns so da ist und gegen das wir uns wehren müssen, wenn wir was Anständiges im Leben tun wollen. Und das stimmt einfach nicht, denn das, was da was Anständiges tun soll, ist ja ein körperliches Wesen. Und das ist immer schon auch der Umgang mit dem Körper. Ein Kind muss ja zum Beispiel lernen, den eigenen Körper zu bedienen, zu erobern, zu bewohnen. Das ist ja zunächst mal gar nichts Vertrautes, gar nichts selbstverständlich Vertrautes. Man muss sich mit dem Körper ja in ein Verhältnis setzen und fängt erst viel später an, in solchen Begriffen wie Natur und Körper zu denken. Und auch die sexuelle Erregung, die wir dann später als Erwachsene so nennen, die kommt erst sehr spät dazu. Sie kommt dazu, wenn wir schon ein bestimmtes Verhältnis zu unserem Körper haben.
Jetzt würden viele Ihnen vermutlich eher entgegenhalten, wir haben in unserer Gesellschaft viel zu viel Sex um uns herum, Sex in der Werbung, MeToo in den Medien, die Jugendlichen sind die Generation Porno, die Alten reden über Sex nach der Menopause und die Jungen werden in den Schulen so offen aufgeklärt wie nie.
Das ist eine Klage, die ist so alt wie die Menschheit, dass der Mensch sich zu viel mit dem Thema Sex beschäftigt. Der Witz ist, wir tun's nicht. Wir sprechen über alles drumherum. Wir sprechen darum, was daran schädlich ist, was daran gerade stört, was daran schief geht, was daran Verbrechen ist oder mit Verbrechen zu tun hat. Aber über die Sache, das eine, sprechen wir tatsächlich erstaunlich wenig und denken auch erstaunlich wenig darüber nach, nämlich was das bedeutet, eine sexuelle Erfahrung zu haben, zunächst ja mit sich allein, später dann mit anderen Menschen und was tatsächlich uns da begegnet. Also welche eine Art der Selbstbezug das ist.
Sie haben über Kant promoviert und Sie bedienen sich bei dem berühmten Philosophen der Aufklärung. Sein kategorischer Imperativ lautet bei Ihnen, habe Mut, dich deiner Sinnlichkeit ohne Anleitung eines anderen zu bedienen. wenn man das tut? Was passiert dann?
Ja, das ist zunächst mal ziemlich schwer, weil wir eben aufgewachsen sind in einem Umfeld, wo wir ganz genau zu wissen glauben, was körperlich ist, was natürlich ist, was verboten ist, was erlaubt ist. Und sich da von zu lösen und wieder das zu tun, was Philosophen auch mal gefordert haben, nämlich zu den Sachen selbst zu gehen, also zu der Wahrnehmung zu gehen, das ist eine ganz schwierige Aufgabe. Wir müssen ja unsere Wahrnehmung befreien von den eigenen Erwartungen. Das ist eine Form des Selbstgespräches, die hochkomplex ist. Und das macht ja dieses Thema auch zum wirklich ein Thema, dass wir nämlich in der sexuellen Erfahrung Denken und Körperlichkeit so dicht beieinander haben, wie bei keinem anderen Feld, in dem wir Menschen uns mit uns beschäftigen können. Also dort merken wir tatsächlich, dass wir eben nicht ein Körper sind, in dem auch ein Geist wohnt oder ein Geist sind, der sich gegen den Körper wehren muss, sondern dass wir das als eine Einheit sind. Wir haben einen vernunftfähigen Körper und wir haben einen lustfähigen Geist. Und das ist das, was daran so spannend ist.
Und jetzt ist nicht nur der Text, sondern auch die Bilder in dem Buch ein ja, sinnliches Vergnügen. Die stammen fast allesamt aus ihrer ganz eigenen Sammlung. Erotische Skulpturen, Liebespaare, Vulva und Penis zum Beispiel, japanisches Schnitzwerk aus Hirschgeweih. Praktisch alle diese Artefakte, die da zu sehen sind, stammen aus verschiedenen Ländern Asiens. Müssen wir von den anderen lernen, wie Sexkultur geht?
Wir müssen vor allem einmal lernen, wieder das zu sehen, was dort zu sehen ist. Und nicht immer mit unseren Erwartungen und unseren Deutungen und unseren Vorurteilen diese Dinge anschauen, sondern uns fragen, wenn ich jetzt so ein Objekt sehe, was kommt mir daran bekannt vor? Was kommt mir daran vertraut vor? Und statt immer so bildungsbürgerlich darüber zu schwafeln, was damit vielleicht gemeint sein könnte, könnte man auch erstmal hinschauen, was dort dargestellt ist. Und sich dann fragen, warum fällt mir das so schwer, das einfach anzuschauen und zu akzeptieren, dass andere dem mit Ehrfurcht begegnen und nicht wie wir meist mit Angst.
Sie testen auch die Besucher ihrer Wohnung, denn da stehen die Skulpturen allesamt.
Ich lasse kaum jemanden in meine Wohnung hinein, aber es ist tatsächlich so, dass ich gelegentlich Bilder mit mir herumtrage und Menschen frage, was sie darauf sehen und mir dann eben anschaue, was man dort alles sehen kann, was ich gar nicht sehen kann.
Kriegen Sie viele Antworten, die Ihnen Hoffnung machen, dass wir es mit der Sexkultur in Ihrem Sinne auch noch hinkriegen?
Nein, ich bin immer wieder erschrocken darüber, dass man schon die Frage beantworten muss, wie man auf das Thema kommt. Also für mich ist das, Philosophen sind ja, man mag es nicht glauben, auch Menschen, für mich ist das naheliegendste Thema von allen. Nämlich, was es bedeutet, ich zu sein und was es bedeutet, dass ich meinen Körper anschauen kann, aber eben nicht nur anschauen, sondern auch fühlen kann und durch ihn die Welt erfahre. Und dass das eben auch mit Erregung, mit Sexualität ganz elementar zu tun hat. Das war für mich immer das Selbstverständlichste der Welt. Und ich habe festgestellt, sehr früh in meinem Leben, dass das ganz, ganz vielen Menschen anders geht und dass wir mit einem unglaublichen Ballast an Emotionen und auch Konstruktionen in der Theorie uns da den Zugang zu uns verstellen und damit auch den Zugang zu unserem Denken verstellen.
Sie haben sich sehr lange mit diesem Buch beschäftigt, haben auch geschrieben, schon seit den 80er Jahren sitzen Sie mindestens in Gedanken daran. Jetzt wird es aber trotzdem vermutlich gerade in dieser Zeit, wo beispielsweise viel über MeToo, sexualisierte Gewalt etc. gesprochen wird, als aktueller Debattenbeitrag verstanden werden. Stört Sie das?
Nein, überhaupt gar nicht. Im Gegenteil, ich glaube, dass dieses Buch vor 50 Jahren gar nicht hätte geschrieben werden können. Denn ich meine, erstens bin ich eine Frau, die dieses Buch schreibt. Man hat Frauen nicht immer zugetraut, dass sie über dieses Thema irgendetwas Vernünftiges zu sagen hätten. Und es ist heute eben natürlich auch ein anderes Problembewusstsein da. Nur gerade wenn ein Problembewusstsein sehr groß ist über ein Thema, dann ist es auch die Aufgabe, darüber zu sprechen, warum wir zum Beispiel so etwas wie Sex nicht ganz lassen wollen. Also wenn Sex nur Probleme bereitet, den Eindruck kann man heute bekommen, dann wäre es ja so, wir könnten sie auch einfach lassen. Also wir können es wirklich einfach lassen, weil wir in der Zwischenzeit Reproduktionstechniken haben, mit denen wir uns fortpflanzen können und die Gattung erhalten können, ohne uns mit einem anderen Menschen darüber zu einigen, was Berührung bedeutet. Und da ist tatsächlich diese Frage, was wollen wir voneinander? Was können wir voneinander? Und warum hatten die Menschen immer wieder so große Angst davor? Also warum ist es so, dass der Zugang zu dem Thema und zu der, gar nicht dem Thema, sondern zu sich und zu der Erfahrung so schwer ist? Und warum kann man das auch vielleicht verstehen, dass Menschen davor Angst haben? Nur wenn wir das machen, können wir eben auch bestimmen, was zum Beispiel Missbrauch, Vergewaltigung, all diese Dinge sind. Verbrechen natürlich in erster Linie. weil wir erstmal sagen müssen, was es tatsächlich ist. Also was das Positive daran ist, dass wir erhalten wollen und dass wir erfahren wollen und dann auch erst zu verstehen, warum das andere so große Verbrechen sind. Man kann ja erst verstehen, warum etwas ein großes Verbrechen ist, wenn man weiß, was es zerstört.
Die Philosophin und Historikerin Bettina Stangnet hat ein neues Buch veröffentlicht, Sexkultur, diese Woche im Rowohlt Verlag erschienen. Unser Buch der Woche. Frau Stangnet, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.